Ich lese aus Gottes Wort, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihnen etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war.
Guten Morgen. Ich kann mich noch sehr gut an den Anruf erinnern. Ich war junger Pastor bzw. ein gut ausgebildeter Theoretiker. Am Telefon war ein junges Ehepaar, völlig verzweifelt und überwältigt von ihren Gefühlen und der Achterbahn ihres Lebens. Sie kamen gerade zurück von einem Arztgespräch und der Arzt hat ihnen gesagt, dass das ungeborene Baby, auf das sie so lange gewartet hatten und für das sie so intensiv gebetet haben, sehr wahrscheinlich keine Chance hat, geboren zu werden und zu überleben. Es sei denn, so sagte ihnen der Arzt, es passiert ein Wunder. Und seien wir mal ehrlich, Wunder haben es in unserer Kultur nicht so ganz leicht. Obwohl Allensbach herausgefunden hat, dass der Glaube an Wunder zugenommen hat. Und dann kam ihre Anfrage, Steffen, wir hätten gerne, dass die Ältesten der Gemeinde für uns und für dieses Wunder beten. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, in meinem Kopf waren 1000 Fragen, Argumente dafür. Ich wollte das unbedingt. Ich hatte aber auch Angst vor Misserfolg. Andererseits wollte ich gerne mal so ein richtiges Wunder erleben, um auch davon erzählen zu können. Mut und Zweifel, Zuversicht und Auftrag, Verunsicherung, Kleinglaube, das volle Programm. Jedenfalls habe ich gemerkt, meine theoretische Theologie war ziemlich überfordert in diesem praktischen Moment. Mittlerweile sind solche Anfragen schon immer mal wiedergekommen und wir haben in den unterschiedlichen Leitungsteams für Wunder und für Heilung immer wieder gebetet. Mit, ehrlich gesagt, ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Und über die Jahre habe ich gemerkt, ist bei mir da geistlich ganz schön was in Bewegung gekommen. Und gleichzeitig zum in Bewegung kommen hat sich etwas in mir ganz arg gefestigt, nämlich die Überzeugung, Gott macht keine Fehler. Niemals. Gott macht keine Fehler. Niemals. Die bewegende Geschichte einer Bewegung der Kirche geht weiter und Lukas, der Historiker und Arzt, berichtet in der Apostelgeschichte von einem medizinischen Wunder, das eigentlich nicht sein kann. Das ist ein Wunder so an sich. Es ist das erste Wunder, nachdem Jesus nicht mehr da ist. Die christliche Kirche ist erst ein paar Tage alt und die Beschreibung dieser Kirche wirkt fast so ein bisschen unrealistisch, malerisch. Vergebung, Hilfsbereitschaft, Hingabe, veränderte Prioritäten, veränderte Sichtweisen, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Verbindlichkeit, Freude, Anbetung. Die Gemeinde war so attraktiv, dass Menschen freiwillig dazugehören wollten. Die konkrete Auswirkung im Leben von Menschen, seit Gott an Pfingsten sein Versprechen eingehalten hat, ich werde euch den Heiligen Geist senden, den Tröster, den Stellvertreter, den Ermutiger. Und Gott hat sein Versprechen gehalten und es ist diese Kraft, die in Menschen und durch Menschen wirkt, in Jerusalem, in diesem Moment. Aber selbst für die, die dabei waren, war das alles neu und verwirrend. Und deshalb hat Petrus sich viel Zeit genommen, um ihnen diese ganzen Zusammenhänge von dem, was hier passiert ist, zu erklären. Und ihnen aufzuzeigen, wie das, was hier passiert, in Gottes Plan mit dieser Welt passt. Und von dieser Erklärungspredigt schreibt Lukas in Apostelgeschichte 2, die Zuhörer waren von dem, was Petrus gesagt hatte, bis ins Innerste getroffen und haben gefragt, was sollen wir jetzt tun? Menschen, die von Gottes Wort oder von erklärenden Predigten überführt werden und den Zusammenhang zwischen ihrem eigenen Leben, ihrer Schuld und dem Leben von Jesus und seinem Tod und seiner Auferstehung erkennen, sind oft bewegt und erschüttert über das, was ihnen plötzlich klar wird, über sich und über Gott. Und so ist es auch hier. Und viele Menschen gleichzeitig fragen sich, was mache ich jetzt mit dieser Info? Und Petrus sagt, klar und deutlich, kehrt um. Verändert euer Denken. Verändert euer Verhalten. Folgt Jesus nach. Und ganz praktisch in eurem Alltag. Und macht das nicht heimlich, sondern lasst euch taufen. Macht das mit einem öffentlichen Bekenntnis, dass hier ein Identitätswechsel stattgefunden hat, dass die Richtung sich geändert hat, dass ihr anderen Zielen oder anderen Göttern folgt, nämlich dem lebendigen Gott. Und an diesem Tag treffen 3000 Menschen die wichtigste Entscheidung ihres Lebens. Sie kehren zu Gott um. Könnt ihr euch vorstellen, was in dieser Stadt los gewesen ist? In den Häusern, in den Familien, in den Straßen, an den Arbeitsplätzen. Neben der Begeisterung hat auch das Chaos und es hat auch Unruhe bedeutet. Und für viele hat es Fragen aufgeworfen, was machen wir jetzt mit all den Menschen? Wie führen wir sie im Glauben weiter? Was ist denn mit dem passiert? Wie ist der denn drauf? Und Petrus, der Jünger, der Jesus aus Angst vor Menschen noch einige Tage zuvor verleugnet hat, der ist mittendrin in dieser Szene. Genauso wie Jesus es ihm versprochen hatte. Jesus hat nämlich zu ihm gesagt, Petrus, Felsen, auf dich will ich, sagt Jesus, meine Kirche bauen. Kirche ist immer Gottes Kirche. Und Gott hält sein Versprechen. Und mitten in dieser Bewegungsdynamik passiert dann dieses Wunder. Und wahrscheinlich habt ihr beim Zuhören eben auch ein ganz klares Bild davon bekommen, was hier passiert ist von dieser Szene. Und Lukas beschreibt ziemlich genau, wann und wo und wer was sagt und wer was tut und wie die Reaktion ist, total faszinierend. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt er das? Warum beschreibt er das so detailliert? Ja, er war Historiker. Ja, er war auch Mediziner. Ich glaube, es gibt noch einen dritten Grund. Er wollte damit gegen die Skepsis vieler Menschen gegenüber Gott und Wundern entgegenhalten. Wir müssen nur einmal umblättern und wir sehen, dass dieses Wunder in dieser Stadt, in dieser Dynamik, die Initialzündung für die erste Christenverfolgung war, weil Skepsis und Zweifel und Ablehnung zur Verfolgung geführt haben. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass so eine krasse Veränderung, die Heilung dieses Mannes, dieses stadtbekannten Bettlers, der jeden Tag da gesessen hat, und seine Veränderung, die nicht wegzudiskutieren war, die so viele Menschen direkt mitbekommen haben, wie kann es sein, dass es für so viele Menschen trotzdem kein Grund war, Gottes Wirken anzuerkennen und Gott zu vertrauen? Wie kann das sein? Es gibt wahrscheinlich mindestens drei Reaktionen auf dieses Wunder. Erstens, diejenigen, die sagen, endlich ein richtiges Wunder, endlich das Wirken des Heiligen Geistes, jawohl, mehr davon. Dann gibt es eine zweite Reaktion, eine relativ große Menge, denen Glaube und Gott scheinbar relativ egal war. Und dann gibt es drittens die Skeptiker und die Zweifler, die damit nichts anfangen können, die dagegen argumentieren und die nachher auch diese Verfolgung auslösen. Und ich behaupte, alle diese drei Reaktionen gibt es heute auch noch. Menschen, die sagen, wenn es nur mehr Wunder geben würde, lass uns für Wunder beten, dann würden mehr Menschen zum Glauben kommen. Eine relativ große Gruppe, die sagt, das ganze Thema Glaube, Religion und Gott ist mir ziemlich Wumpe. Und eine dritte Gruppe, Skeptiker und Zweifler, häufig Menschen, die einen Konflikt sehen zwischen Glaube und Wissenschaft und sich aufgrund ihrer Vernunft eher zur Wissenschaft hingezogen fühlen als zum Glauben. Die zweite Gruppe derer, denen das egal ist, ignoriere ich jetzt mal. Wenn du zur ersten Gruppe gehörst, möchte ich dir sagen, dass Wunder nicht automatisch zu mehr Glauben führen. Lasst uns für Gottes Wirken und für Wunder beten, dafür offen sein und dafür arbeiten. Es aber gleichzeitig, und das kreiert manchmal eine Spannung, Gott überlassen, wann er wie an wem handelt. Es ist seine Souveränität. Und wenn du zur dritten Gruppe gehörst, möchte ich dir sagen, dass wir aufhören sollten, so zu tun, als hätten wir die Skepsis heute gegenüber Gott und den Wundern erfunden. Wir aufgeklärten, vernunftbegabten Menschen gegenüber den primitiven und naiven Menschen der Antike, die halt damals noch nicht so weit waren wie wir und Dinge geglaubt haben, von denen wir doch heute wissen, dass sie so nicht sein können. Deshalb können wir den Aussagen der Bibel, natürlich können wir die nicht wörtlich nehmen. Und so gehen wir häufig heute mit Gottes Wort um. Wissenschaftliches Denken hat in manchen Fällen den Glauben abgelöst und unsere Vernunft wird zum Maßstab der Beurteilung von Gottes Wort und Gottes Aussagen. Das kann man so machen. Aber man kann dabei, was man nicht machen kann, ist dabei behaupten, dass Glaube keine Rolle spielt. Es kann keine Wunder geben. Diese Behauptung behauptet damit auch gleichzeitig, es kann keinen Gott geben, der Wunder tut. Und diese Aussage ist eine Glaubensaussage, genau wie die Glaubensaussage, es gibt einen lebendigen Gott, der auch heute noch in der Lage ist, Wunder zu tun. Und damit ist das Problem nicht Wissenschaft gegen Glaube, sondern Glaubensaussage A gegen Glaubensaussage B. Man kann aber nicht behaupten, Glaube spielt keine Rolle. Es spielt immer eine Rolle. Und diese Frage ist keine Frage der Neuzeit. Die 12 Jünger begegnen einige Wochen vorher dem auferstandenen Jesus und ein Teil der Jünger sagt, das kann ich nicht glauben. Das kann nicht wahr sein. Es ist einfach so, dass manche Menschen es schwerer fällt zu glauben als anderen. Und ich glaube, dass uns dieser Wunderbericht helfen kann, Skepsis ab und Vertrauen gegenüber Gott und Wundern aufzubauen. Lasst uns da mal hinschauen. Ich möchte zuerst gucken, was ist eigentlich ein Wunder? Und ich habe verschiedene Definitionen gelesen und eine hat mir gut gefallen. Die habe ich euch auf Seite 1 im Programmheft mit abgedruckt bei den Texten zum Nachdenken. Ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes, bei der er die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Nochmal. Ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes, bei der er die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Ihr seht also, dass ich davon ausgehe, dass es Gott gibt und dass dieser Gott lebendig ist und dass dieser Gott handelt. Er wirkt immer und überall, aber nicht immer und überall gleich. Wenn es diesen Gott gibt, der diese Welt aus dem Nichts erschaffen hat, dann ist es auch kein Problem für ihn, nach Belieben Teile und Abläufe in dieser Welt zu verändern. Gott zeigt damit immer etwas von sich, von seiner Größe, von seiner Macht und möchte damit erschüttern und enttäuschen und Vertrauen zu sich wecken. Ein Wunder ist also nochmal etwas anderes als eine Gebetserhörung. Gebetserhörungen können wir viel häufiger erleben, wenn wir denn beten. Aber nicht jede Gebetserhörung ist automatisch auch ein Wunder. In beiden Fällen handelt Gott, ja. Wunder sind auch keine magischen Tricks, die Menschen beeindrucken oder manipulieren wollen. Eine Erklärung sagte, Wunder setzen die Naturgesetze außer Kraft. Ich glaube aber, dass Wunder die Natur so zeigen, wie sie eigentlich war. Wunder stellen wieder her, Wunder heilen, Wunder korrigieren, Wunder zeigen etwas von Gottes Plan und davon, wie die Welt mal war und wie die Welt wieder sein wird in der Ewigkeit. Und diese Wunder sind eine besondere Einladung. Wenn du denkst, Krankheit, das ist doch nicht richtig. Krieg, das ist doch nicht richtig. Gerechtigkeit, das ist doch nicht gerecht. Ungerechtigkeit. Dann zeigt das etwas von deiner Sehnsucht nach Gott und der Ewigkeit mit ihm, wo es keine Krankheit und keine Ungerechtigkeit und keinen Krieg und keine Tränen mehr geben wird. Und deswegen weicht Gott auch jetzt schon manchmal von dem für uns Normalen ab, um etwas von sich und von dieser Ewigkeit zu zeigen und seine Größe und seine Schönheit zu zeigen. Und so macht er es auch hier. Irgendwann also nach dieser erklärend, aufrüttelnd, realistisch anklagenden Predigt von Petrus, die wir uns letzte und vorletztes Mal angeguckt haben, geht er um 15 Uhr zusammen mit Johannes zum Tempel zu beten statt Netflix. Die Gebetszeiten im Tempel von Jerusalem waren angelehnt an die Opferzeiten im Alten Testament. Und ich habe mich gefragt, ob es Zufall ist, dass dieses Wunder, bei dem dieser Gelähmte ein komplett neues Leben geschenkt bekommt, ohne etwas dafür zu tun, sogar ohne irgendetwas dafür tun zu können, ob es Zufall ist, dass dieses Wunder des neuen Lebens genau in dem Moment stattfindet, wo Jesu Todesstunde war, um genau dieses neue Leben zu ermöglichen. Um 15 Uhr. Und ich glaube, dass es kein Zufall war, weil genau das der Auftrag und die Mission von Jesus war. Bedürftige Menschen, die nichts zu ihrer Rettung und zu ihrem Heil tun können, quasi geistlich Gelähmte, die bekommen neues Leben geschenkt. Und genau das passiert hier. Der Gelähmte, später im Text erfahren wir, ist über 40 Jahre alt und von Geburt an gelähmt, also schon immer isoliert, schon immer unfähig, selbst zu handeln. Er ist rund um die Uhr auf die Hilfe und die Almosen anderer Menschen angewiesen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht hat der gerade in dieser Phase der neuen Dynamik in der Stadt die beste Phase seiner Bettlerkarriere gehabt. Ich schätze, der hat auch von profitiert, dass Menschen durch den Heiligen Geist verändert wurden und großzügiger wurden. Und so sitzt er auch heute wieder da, als Petrus und Johannes an ihm vorbeikommen. Dann habe ich mich gefragt, wie oft werden die schon an dem vorbeigelaufen sein, ohne ihn wahrzunehmen? Wie oft haben sie ihm vielleicht einfach irgendeine Münze hingeworfen, ohne ihn ernst zu nehmen? Aber heute ist es anders. Und ich habe keine Ahnung, ob der Mann die beiden erkannt hat oder ob er einfach seinen Standardspruch aufgesagt hat. Jedenfalls bittet er sie, ihm etwas zu geben. Er schaut sie erwartungsvoll an und hat eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, was er haben möchte. Und Petrus und Johannes halten inne, schauen ihn aufmerksam an und bieten ihm eine göttliche Enttäuschung an. Sie wollen ihm die Täuschung nehmen, dass das, was er möchte, auch wirklich das ist, was ihm hilft. Und Petrus sagt, sieh uns an. Faszinierend, dass der Mann, bei dem durch eine Predigt 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind, hier die komplette, volle Aufmerksamkeit hat für die Not eines einzelnen Menschen. Und er zeigt diesem Bettler damit, wie Gott ist. Die volle Aufmerksamkeit ist bei uns. Das Evangelium hat Petrus verändert. Und jetzt bietet er diesem Mann das Beste an, was er für ihn tun kann und was er für ihn hat. Heute müsste Petrus sich wahrscheinlich den Vorwürfen der Diskriminierung gefallen lassen. Hätte er ihn nicht vielleicht besser so angenommen, wie er ist, ohne dass der Mann sich dafür verändern muss? Warum musste der sich verändern? Petrus und Johannes hätten ihn doch auch irgendwo hintragen können und hätten ihm so seine Liebe und die Annahme zeigen können. Warum geben sie ihm nicht einfach, was er will? Vielleicht hätten sie auch einen Verein gründen können, Hilfe für betroffene, gelähmte Bettler. Wären das ernsthafte, gute Alternativen gewesen? Und ich glaube, nein. Sie wussten, das Beste, was sie diesem Mann geben können, ist die Veränderung seines Lebens im Namen und in der Kraft von Jesus Christus. In dieser heilsamen Kraft. Häufig schenkt Gott uns, nachdem wir eine geistliche Erkenntnis hatten, relativ schnell eine Chance zur praktischen Anwendung. Eine konkrete Übung, die häufig außerhalb unserer Komfortzone stattfindet, weil Gott uns gerne intensiv Lerneffekt ermöglichen möchte. Und die Frage, mit der wir heute hier rausgehen, ist, bist du davon überzeugt, dass das Evangelium von der heilenden Kraft von Jesus Christus wirklich das Beste ist, was wir Menschen anbieten können? Vielleicht, indem du jemandem deine Hand reichst oder etwas anbietest, was völlig unerwartet kommt. Je tiefer wir verstehen in unserem Herzen, dass wir selbst geistlich isoliert waren und unfähig, selbst die Initiative zu ergreifen, desto wertvoller wird die Erkenntnis, dass Gott die Initiative ergriffen hat und sich uns in Jesus zugewandt und hinuntergebeugt hat, uns die Hand entgegengestreckt hat. Und das ist so eine gute Nachricht, dass wenn die unser Herz erreicht, sich unser Blick auf andere und auf Situationen und auf Nöte und auf uns selbst verändert. Wir können dann Menschen in ihrer Not nicht mehr einfach ignorieren und wir können ihnen nach dieser Begegnung mit Jesus mehr anbieten, als wir ihnen vorher anbieten konnten ohne Gott. Ich bin fest davon überzeugt, dass Petrus in diesem Moment noch genau das Gefühl kannte, was er hatte. Nach seiner Behauptung, Jesus kenne ich nicht. Das hat ihn innerlich zerrissen. Und derselbe Jesus hat ihn da rausgeholt, hat ihm aufgeholfen, hat ihm seine Hand entgegengestreckt, hat ihn geheilt. Und Petrus kann nicht anders, als diesem Mann diese Erfahrung, die er selbst gemacht hat, auch anzubieten. Wie könnte er ihm das vorenthalten. Und deswegen sagt Petrus, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und das ist viel mehr. Im Namen dessen, der mein eigenes Leben verändert hat, Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Dieser Mut, dieses Vertrauen, dieser Glaube an die Macht und die Kraft, die im Namen Jesu steckt, schenkt allen Beteiligten hier eine Erfahrung, die sie vorher noch nie gemacht hatten in dieser Form. Petrus hatte keine Ahnung, ob das funktioniert. Er hat es noch nie vorher ausprobiert. Aber er hat vertraut und das macht Glaube aus. Glaube heißt, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich vertraue. Und wir haben hier ein gutes Beispiel dafür, dass eine wachsende Kirche nicht automatisch auch zu mehr Anonymität führen muss. Wenn Menschen das, was sie lehren und das, was sie gelehrt bekommen und hören, auch konkret anwenden. In seiner Gnade und in seiner Souveränität hat Gott Petrus eine schwere Lektion durchmachen lassen, weil er in dieser Lektion und durch diese Lektion gelernt hat und sein Vertrauen auf Gott gewachsen ist. Und danach war er in der Lage, das zu tun, was Gott von ihm wollte. Merkt ihr, wie das Wirken des Heiligen Geistes nicht erst bei dieser Heilung anfängt, sondern schon bei der kompletten Vorbereitung aller Beteiligten an dieser Szene? Vielleicht dachte ich mir, vielleicht bin ich auch alleine, vielleicht sollte ich manche Krisen aus meinem Leben nicht versuchen wegzubeten, sondern sie dankbar als Training Gottes annehmen, vertrauensvoll, dass das dazu dient, mich zu befähigen zu dem, was ich machen soll. Um uns zu verändern, gibt Gott uns in seiner Gnade nicht immer das, was wir wollen und worum wir ihn bitten, aber garantiert immer das, was wir brauchen. Und dann wagt der Gelähmte es, sich auf diese Erfahrung, auf diese Einladung einzulassen und etwas zu probieren, was er bis zu diesem Moment nur vom Hören von anderen kannte, laufen können. Und vielleicht streckt Gott dir heute seine Hand entgegen, um eine Erfahrung zu machen, die du bisher nur vom Hören kennst, glauben können. Wenn das heute passiert, ist das das größte Wunder, was wir heute erleben können. Ab diesem Moment muss dieser Mensch, dieser Mann nicht mehr getragen werden. Seine eigenen Gelenke halten der Belastung stand und er testet das auch gleich mal richtig aus. Er springt, er läuft, er weicht den nicht mehr zur Seite, er hüpft darum, er ist derart dankbar und lobt Gott. Dieses Wunder tut genau das, wozu Gott es geschenkt hat. Es zeigt die Macht Gottes, es weckt die Bewunderung bei Menschen und weist so auf Gott hin. Und dann lest mal weiter. 2000 Menschen kommen zum Glauben durch dieses Wunder und die Erklärungspredigt, die Petrus danach hält. Dann sind wir schon bei 5120. Und wir sehen, dass in der Apostelgeschichte Wunderhandlung und Auslegungspredigt, Wort Gottes, Erklärung immer zusammengehören. Und wir sehen auch, dass es keine Garantie dafür gibt, dass alles genau so ausgeht. Nicht alle Menschen wurden geheilt und nicht alle Menschen werden heute geheilt. Das hat Gott auch nie versprochen für diese Welt. Aber er hat noch was viel Größeres versprochen. Den Zugang zu einer neuen Welt, wo keine Heilung mehr stattfinden muss, weil es keine Krankheit mehr gibt. Das, was der Bettler bekommt, ist viel mehr als das, was er erwartet hat. Das, was Gott uns anbietet, ist viel mehr als das, was wir erwarten. Mehr als Gesundheit, mehr als Freude, mehr als Reichtum, mehr als Job, mehr als Liebe, mehr als ein Partner, mehr als Aufmerksamkeit, mehr als brave Kinder. Gott bietet uns Vergebung und damit Zugang zu einer Ewigkeit, wo all die anderen Dinge keine Rolle mehr spielen werden, weil sie nicht mehr notwendig sind, weil es keinen Mangel mehr geben wird. Das ist das, was auf uns wartet. Warum Gott genau so handelt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls war für diesen Mann dieser Tag sein Tag. Die Kraft des Namens Jesu hat ihn gesund gemacht und auch er hätte unterschiedliche Möglichkeiten gehabt, auf seine Veränderung zu reagieren. Er hätte sagen können, es ist mir relativ egal, damit beschäftige ich mich nicht, ist für mich kein Thema. Er hätte auch sagen können, da bin ich aber wirklich skeptisch. Ob das wirklich sein kann, meine Vernunft sagt mir, dass das eigentlich nicht geht. Und die dritte Möglichkeit war, er lobt Gott, er erkennt Gottes Größe an, Gottes Macht und er wird zum Zeugnis für Gott. Und für diese Möglichkeit entscheidet er sich. Er lobt nicht Petrus, er lobt nicht Johannes, sondern er lobt Gott. Und Petrus erklärt später in seiner Predigt, warum seid ihr so überrascht? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir in unserer Kraft gehandelt? Es war Gott, der hier gehandelt hat und es gibt keine andere Erklärung. Petrus und Johannes handeln im Namen von Jesus und das bedeutet, Jesus handelt durch die beiden. Hier hat diese Identifikation stattgefunden und im Namen von Jesus in dieser Übereinstimmung heißt, Jesus handelt durch. Und das möchte er und das ermöglicht er jedem Gläubigen. Wir sind seine Hände und seine Füße für unsere Stadt und für die Menschen um uns herum und ihre Nöte. Vielleicht für die Menschen hier um uns herum und die anderen 185.000. Es ist der Name von Jesus, durch den seit 2000 Jahren Leben verändert werden und Menschen gerettet werden. Menschen, die vorher gegen ihn waren, folgen jetzt Jesus nach. Und das passiert auch heute noch. Und es gibt auch für uns verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und ich komme nochmal darauf zurück. Wir können ihn ablehnen, wir können ihn ignorieren und weglaufen oder wir können ihn lieben und ihm nachfolgen. Eine Bewegung des Evangeliums, wie wir sie uns wünschen für unsere Kirche und für unsere Stadt, entsteht durch die Veränderung vieler Einzelner. Wenn du zu Jesus gehörst, wer braucht deine Aufmerksamkeit? Wen hast du schon lange nicht mehr gesehen? Wen solltest du vielleicht heute Nachmittag mal anrufen? Für wen könntest du mal beten? Wem könntest du mal was Nettes sagen? Wem kannst nur du die Hand reichen? An welcher Not läufst du schon lange vorbei? Ist dir bewusst, dass wir mit dem Evangelium ganz praktisch etwas anzubieten haben? Und Potsdamer werden Interesse am Evangelium bekommen, wenn bei uns die Veränderung durch Jesus für sie sichtbar wird. Und gleichzeitig wird Gegenwind kommen. Lasst uns darauf gefasst sein. Lasst uns das, was wir hören und wissen, endlich anwenden oder mehr anwenden oder weiter anwenden. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, vielleicht will dir Gott heute durch jemanden von uns, durch diesen Gottesdienst, die Hand entgegenstrecken. Was braucht's dafür? Gott möchte uns und durch uns anderen nicht nur das geben, was wir oder was sie wollen, sondern das, was wir und was sie wirklich brauchen. Ich hoffe, dass das Evangelium, dass Menschen dieses Evangelium bei uns finden können. Evangelium in Wort und in Tat. Das ungeborene Kind, von dem ich am Anfang gesprochen habe, für das wir gebetet haben, ist übrigens mittlerweile ein kerngesunder Teenager. Gott sei dafür die Ehre, auch wenn das eigentlich nicht sein konnte. Ich bete. Himmlischer Vater, du forderst uns an manchen Stellen so sehr heraus. Und ich danke dir dafür, weil du uns nicht irgendwo hinschubst und uns dann alleine lässt, sondern weil du bei uns bist und mit uns gehst oder uns auffängst oder uns die Hand reichst oder durch deinen Heiligen Geist in uns bist. Mit dir sind wir nie mehr alleine. und du machst keine Fehler. Hilf uns, uns selbst als Gelähmte und Bedürftige zu sehen und das Angebot anzunehmen, was du uns gibst, und hilf uns in der Nachfolge als die zu sehen, die, durch die du handeln willst. Und lass deine gute Nachricht von deiner heilenden Kraft, die in deinem Namen liegt, in unserer Stadt sichtbar werden. Und Herr, hilf uns da, wo dann Gegenwind kommt und Verfolgung, dir mehr zu vertrauen als unseren Umständen, damit du dadurch geehrt wirst. Amen.